herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Ja, moin. Herzlich willkommen zur Ausgabe Hast du schon gehört? Moin, Johann.
Moin, moin.
Eigentlich Premiere. Wir nehmen das erste Mal im Auto auf.
Nein.
Nein?
Letztes Jahr haben wir auch aufgenommen, oder nicht?
Ja, stimmt. Stimmt, richtig. Letztes Jahr haben wir auch aufgenommen. Aber diesmal nehmen wir HDSG. Das ist jetzt Premiere. Wirklich, wir nehmen HDSG für YouTube auf.
Das ist wahr.
Das ist Premiere diesmal. Mhm. Wir sitzen im Auto. Wir sind kurz vor Göttingen. Wir sind auf dem Weg zur Aeromesse nach Friedrichshafen. Und wir wollten euch jetzt auf dem Wege einfach einen kleinen Überblick darüber geben, was euch so erwarten tut.
Auf der Messe?
Ja.
Ganz viel.
Flugzeuge, ne?
Genau.
Oh.
So Dinger mit Flügeln dran.
Ja, Wahnsinn.
Naja, ich habe mir deine Folge, die du mit Tobi aufgenommen hast von der Messe, gerade erst gestern angehört und jetzt weiß ich, was da alles passieren wird. Also ich bin ja ganz begeistert, dass die Segelflieger wieder da sind.
Ja, das ist natürlich jetzt auch für dich wahrscheinlich richtig schön. Du freust dich, das Herz schlägt höher, ne?
Ja, schon.
So als alter Flieger, Segelflieger,
jupp,
freust du dich darüber. Ja, wer es noch nicht gehört hat, es war Folge 103. Ich muss jetzt selber langsam mal ein bisschen anfangen zu zählen, weil es wird immer mehr bei uns. Folge 103, Tobias Brezel, 30. Jubiläum, nicht 30 Jahre Aero, sondern 30. Jubiläum. Aufgrund von Corona hat sich das ja alles ein bisschen verschoben. Und da gibt es wichtige und tolle Informationen von Tobias Brezel bezüglich der Messe, was so passiert, wer da ist, auch was hinter den Kulissen so los ist. Ja, und wir haben uns wieder für euch ins Auto gesetzt und düsen da jetzt hin.
Genau.
Ja, genau.
Nehmen wir viele Sachen auf und machen daraus ein schönes Video.
Richtig. Es wird also Live-Aufnahmen wieder geben, direkt von der Messe. Das schneiden wir euch dann auch im Podcast dann wieder schön zusammen. Das wird eine große Folge werden diesmal, vermute ich mal. Und das Ganze könnt ihr natürlich dann auch hier auf YouTube sehen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail unter feedback@privatpilotenlounge.fm oder ihr nehmt mit dem jungen Mann hier links neben mir Kontakt auf Instagram.
Genau. Für alles das, was auf Instagram passiert oder auch nicht passiert, bin ich verantwortlich.
Richtig. Wir sind da nämlich, muss man auch ehrlich zugeben, wir sind ein bisschen faul auf Instagram. Aber man muss auch dazu sagen, dieses regelmäßige Podcast aufnehmen und euch Podcast zur Verfügung stellen innerhalb von 14 Tagen, beziehungsweise dieser 14-Tages-Rhythmus, den wir da drauf haben, das ist viel Arbeit. Da ist die Maschinerie jetzt angelaufen und da jetzt noch Instagram zu machen, ist ein bisschen viel, ne?
Ah, kriegen wir schon noch hin.
Schaffen wir. Was haben wir sonst noch so auf dem Zettel? Was machen wir da so ein bisschen auf der Messe? Was haben wir vor?
Ah, gut. Leute treffen. Ganz, ganz viele Leute treffen. Ich freue mich drauf, ganz viele bekannte Leute wieder zu treffen. Also Pilot Frank, den Klaus, alte Episodenteilnehmer wie den Maxim.
Ja.
Da mal Updates zu bekommen, wie es bei denen so allen aussieht, wie es denen geht, da freue ich mich drauf. Und wir werden Leute treffen, die wir brauchen für unsere Hörerreise, ne?
Richtig, genau. Bei uns steht ja auch wieder die Hörerreise vor der Tür. Nach der Aero ist ja immer vor der Hörerreise, kann man ja so sagen. Da werden wir auch den einen oder anderen treffen, da freuen wir uns sehr drauf. Wenn ihr diesbezüglich noch Infos braucht, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram oder eben auch über E-Mail schreiben. Ich habe mal so zaghaft ein bisschen was gepostet auf Instagram, auch auf Facebook. Vielleicht Zahlen, Daten, Fakten, das ist ja wichtig für euch, Johann. Von wann bis wann sind wir auf der Hörerreise?
Ich weiß es gar nicht, vom 9. bis zum 13. oder so, ne?
Ja, siehst du.
Ja,
aber okay. Es ist der Mai. Ne? Nicht, dass ihr jetzt meint, gut, April wäre jetzt auch zu spät. Das geht jetzt nicht mehr. Nein, es ist der Mai. Es ist immer über Himmelfahrt. Also immer dann, wenn alle Väter völlig betrunken mit drei Atü auf dem Kessel in der Ecke liegen, dann gehen wir in die Luft und machen unsere Hörerreise.
Genau. Wir machen uns über die unten rumlaufen, lustig.
Richtig, genau. Ja, also wer da Lust hat mitzukommen, schreibt uns gerne. Es geht nach Polen dieses Jahr. Wir fliegen in die Geburtsstadt von Johann, Danzig, Warschau, Krakau und was haben wir noch?
Breslau.
Breslau, genau. Breslau haben wir noch auf dem Zettel. Und wenn ihr da noch nähere Infos haben möchtet, mitmachen wollt, sagt gerne Bescheid, schreibt uns eine Mail. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt mit den Videos von der Aero viel Spaß. Mit einer Mini-Mikro-Ausgabe von HDSG. Aber wir bleiben ja unseren Hörern treu mit dem Format. Deswegen auch heute nur so ein paar Minuten. Und ansonsten, ja.
Alles Gute und viel Spaß beim Video.
Ja, many happy landings. Bleibt gesund, Blue Skies, bis zum nächsten Mal.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Herzlich willkommen aus der Kodiak 100 bei der Firma Daher. Zu eurer Linken, meiner Rechten sitzt Marle. Herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Und zu meiner Linken oder euren Rechten sitzt Roland Otto, den kennt ihr von der Motorflugschule Egelsbach. Den haben wir extra nach links gesetzt, weil der den Hobel auch öfter fliegt.
Ja, ich gebe mir zumindest Mühe, danke.
Erstmal an euch beide vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir euch heute hier interviewen dürfen. Marle, jetzt würden wir gerne erstmal von dir wissen, deine Eigenschaft heute auf der Messe und das Projekt Kodiak. Wie bist du involviert?
So, ich bin die Sales Managerin für die Kodiak hier in Österreich und Deutschland. Mach mal auch manchmal ein bisschen Resteuropa. Wir sind hier natürlich auf die Messe, um ein paar neue Kunden zu suchen und noch ein Flugzeug zu verkaufen. Also ich komme von der Firma Rheinland Air Service, da bin ich eingestellt. Und wir machen das Verkauf und Wartung von Kodiaks, unter anderem Flugzeuge. Dazu machen wir auch Umrüstung für Special Missions Flugzeuge. Da gehören auch die Kodiaks wieder dazu. Wir haben jetzt neulich auch einen Surveillance, also Überwachungsflugzeug, umgebaut.
Okay.
Ja?
Roland, du fliegst die Kodiak, du bist für die UAR tätig. Natürlich hast du Flächenerfahrung, du hast Hubschraubererfahrung durch deine Militärzeit. Warum magst du dieses Flugzeug so gerne?
Mögen wäre noch untertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe sie, ja, weil die Performance von diesem Flugzeug, die Möglichkeiten, die man mit ihr hat, sind einfach unbeschreibbar schön. Und das macht das natürliche Fliegen noch aus. Ist eben nicht einfach Autopilot drücken und große Häuser, kleine Häuser,
ja,
sondern hier ist noch Hands-on-Fliegen. Das ist ein Männerflugzeug, die Steuerkräfte sind ordentlich.
Ja.
Also es ist jetzt nicht einfach so mit den kleinen Fingern. Sie will geflogen werden.
Okay.
Und das macht ja das Fliegen eigentlich aus, dass wir sagen, ey, wir tun das, weil wir auch das Erlebnis des Fliegens haben wollen.
Ja.
Und dazu ist sie perfekt geeignet. Sie kann annähernd fast überall landen. Wir haben zum Beispiel eine Graspiste bei jemandem vor der Haustür, in Anführungszeichen. Die ist 400 Meter lang und da gehen wir ganz gut mit dem Flugzeug runter. Ja. Ist auch noch buckelig. Durch die großen Reifen können wir das Optimale realisieren. Also dieses Flugzeug ist ein Buschflugzeug, so wie es im Buche steht. Und wenn man vergleicht mit einem anderen Marktteilnehmer, dann würde ich immer lieber hier einsteigen.
Okay. Marle, 30. Messe, Aero-Messe, also nicht im 30. Jahr, muss man ja immer sagen, es ist die 30. das Jubiläum. Wie erfahrt ihr momentan die Messe? Wie ist der Kundenzulauf für euch?
Also ich finde, dass das bis jetzt das beste Messe war, wo ich war. Also ich war dreimal auf der Aero jetzt mit den Kodiaks. Das ist für mich das Allerbeste, die ich noch hatte. Der Qualität an Kundschaft, die hier ankommt, wird immer besser. Man merkt, es sind nicht nur Leute, also Touristen, soll man sagen, sondern auch richtig begeisterte Käufer und zukünftige Eigentümer. Da steht gerade eins, der bekommt nächste Woche seinen Kodiak. Also
okay.
Das ist auf jeden Fall besser geworden.
Was ist das für ein Klientel? Ist das der Privatpilot, der die Kodiak kauft? Ist das der Geschäftsmann, wie jetzt zum Beispiel der Roland mit einer Flugschule im Hintergrund? Wer fliegt so ein Flugzeug?
Also, unsere Kunden, und ich würde sagen, meine Kunden, sind alle Privatpersonen. Natürlich finden sie einen Grund, das als Geschäftsflugzeug zu kaufen. Aber die benutzen das hauptsächlich, um zu ihren Meetings zu fliegen. Das sind viele Leute, die auch diverse Immobilien haben, wo sie überall hinreisen müssen. Haben normalerweise Familie, Hund, Kinder. Das passt dann alles ganz gemütlich hier rein. Und ja, die kaufen die Kodiaks, weil es ihnen, ich würde sagen, am meisten Spaß macht zu fliegen. Wie der Roland sagt, die will geflogen werden. Und ja, das ist für solche Personen, die, würde man sagen, entrepreneurial sind, also
ja,
das lockt sie auch an, ein Flugzeug zu haben, die geflogen werden soll. Also das macht für den wirklich Spaß, den Kodiak zu haben.
Okay. Mhm. Roland, du bist natürlich kommerziell mit der Kodiak unterwegs.
Ja.
Auch privat?
Privat eher.
Privat eher?
Wir fliegen ja die Kodiak nicht kommerziell.
Okay.
Ja. Also, und auch wenn wir eine Flugschule haben und das Training darauf machen, ist es trotzdem nicht kommerziell. Das ist wichtig.
Okay. Okay, alles klar. Aber würdest du oder könntest du dir vorstellen, das Flugzeug auch kommerziell zu betreiben?
Dass
Ja?
Warum denn auch nicht? Was? Das Inselhopping wäre das perfekt. Ja, das gab es ja auch schon mal.
Okay.
Ja, genau mit einer Kodiak, mit der Fox Bravo del India. Das waren Unternehmen früher in Norddeutschland, die sind von Insel zu Insel gehoppt.
Ja.
Ist leider nicht, hat leider nicht funktioniert aus diversen Gründen. Das wäre schön gewesen.
Daher, Kodiak, welche, also du liebst sie ganz klar, aber warum, oder sagen wir so, die daher, warum ist die auf bei dir Platz 2 der Liebesliste?
Wieso? Daher, oder, was meinst du?
Oder jetzt, wenn wir jetzt auf die TM gucken?
Das ist ein ganz anderes Konzept.
Okay.
Das ist ja, wie gesagt, ein Geschäftsreiseflugzeug für lange Strecken.
Mhm.
Das hier ist ein ganz anderes Konzept. Das ist ein Buschflugzeug für tiefe Höhen, also für
Abenteuer.
Okay.
Ja. Dieses Flugzeug ist ein Non-High-Performance. Das ist also für viele, die jetzt gerade PPL machen, große Familie haben, eine Möglichkeit, um Flugstunden zu sammeln mit einer Turbine drin.
Mhm.
Wir sagen, wir wollen die Sicherheit einer Turbine haben, große Familie, Hund, Gedöns dabei, ab in Urlaub, ist es das perfekte Flugzeug.
Ja. Okay.
Man braucht kein High-Performance-Rating dafür oder Berechtigung und kann das Flugzeug quasi mit 50 Stunden bereits fliegen. Also nach der PPL direkt.
Also das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen, weil das ist ja mit einem Glascockpit ausgestattet. Das ist kein HPA, wie du gerade gesagt hast.
Nein.
Darf da gleich einsteigen und...
Muss natürlich ein Rating machen,
na klar.
Ganz klar. Das sind 7 Stunden, die wir dann machen müssen, mit ein bisschen Theorie. 18 Stunden Theorie sind es.
Mhm.
Und dann kann es auch schon losgehen. Ja.
Okay.
Es geht relativ schnell. Sie ist vom Prinzip her einfach zu fliegen.
Ja.
Ein bisschen aufgeblasene 172, kann man sagen. Die Flugeigenschaften sind ganz ähnlich.
Okay. Okay. Marle, jetzt möchte ich gerne mir eine Kodiak kaufen, weil der Roland und du, ihr habt mich jetzt davon gerade überzeugt, dass das das perfekte Flugzeug für mich ist, weil ich ja aus der norddeutschen Tiefebene komme. Ist das schon die High-End-Ausstattung im Cockpit, was ihr anbietet, standardmäßig, oder kann ich mir noch was dazu wünschen?
So, die von der Cockpit her hat die alles, was man überhaupt wählen kann. Es gibt wirklich nicht viel, das man zusätzlich für die Kodiak, also was der Cockpit angeht, wählen kann. Also das hat eine Garmin G1000.
Ja.
Jetzt kommen die neuen auch mit G1000 NXI raus. Von der restlichen Ausstattung her ist sie, würde ich sagen, eher Commuter-Style. Also man könnte hinten noch ein bisschen mehr Luxus machen.
Mhm.
Das heißt Club Seating Configuration mit Tische und Cabinets nennt man das, also kleine Boxen hier. Muss man aber nicht haben, also wie man sieht, ist die auch so perfekt. Weitere Ausstattung, die man sich wählen kann, die ich empfehlen würde, wie man hier auch auf diesem Flugzeug sieht, ist das TKS Enteisungssystem.
Mhm.
Ist natürlich sehr wichtig für Europa. Wir haben hier ein ständiges Winter. Und auf meiner rechten Seite sieht man das Wetterradar, was auch für das europäische Wetter, ja, es muss man einfach nehmen. Ist eine Option, aber muss genommen werden.
Okay.
Und die hat das schon alles.
Klimaanlage hat sie übrigens auch.
Ah, ne? Ja, okay.
Wow.
Ja, Klimaanlage.
Okay.
Das ist eigentlich, das ist wahr. Also jeder, ja, man, wie sagt man auf Englisch, you take it for granted.
Ja.
Ja, aber Klimaanlage auf jeden Fall. Aber mittlerweile kommen die einfach direkt damit.
Okay.
Das ist schon mal drin.
Jetzt muss ich eine ganz indiskrete Frage stellen. Es gibt zwei Sachen, die fragt man eigentlich nie auf einer Messe. Eine Frau nach dem Alter, aber jetzt frage ich mal den Kostenpreis für dieses Flugzeug. Wo setzen wir an?
So, je nach Ausstattung, über, also 3 Millionen ist man schon, so mit einer ganz Basisausstattung, bis auf 3,25, 3,3 dieses Jahr. Ja, kommt drauf an jetzt, was man sich alles auswählt.
Okay. Roland, wenn du sie fliegst, was hat sie für eine Endurance? Wie lange kannst du mit ihr in der Luft bleiben?
Das kommt auf das Power-Setting natürlich
ja.
an.
Ne? Okay, wenn du jetzt also gemütlich fliegen würdest?
5,5, 6 Stunden kann man gut fliegen.
Okay, das ist eine Ansage. Dann hat sie natürlich klar durch die Turbine Jetfuel, das heißt
ja.
A1 wird reingetankt. Sie hat eine Druckkabine?
Nein, hat sie nicht.
Hat sie nicht, okay, alles klar. Das heißt also, bei ihr ist dann irgendwo bei 9,5 erstmal... Könnte Schluss sein, wenn wir jetzt kein Sauerstoff für die Passagiere dabei ist, aber es ist Anschluss für Sauerstoff da.
Natürlich.
Okay, alles klar. Wunderbar. Perfekt.
Die ist aber gemacht für tiefere Höhen. Dafür ist die Turbine einfach optimiert. Oben ist dann, sie ist kein Reiseflugzeug für große Höhen.
Ja.
Das muss man sagen. Und sie da auch natürlich funktioniert.
Ja.
Die Speed ist dieselbe, nur man merkt dann schon von Temperaturen her. Sie fühlt sich unten viel wohler.
Okay. Was hat sie für eine Highspeed? Also was kannst du mit ihr fliegen?
175, das macht sie gut.
Okay, das ist dann, aber dann geht auch ein bisschen was durch, ne? Dann hat sie Durst, ne?
Okay,
alles klar. Und du fliegst sie auch in dieser Konfiguration, wie sie jetzt hier steht? Ja. Okay, wunderbar. Liebe Marlen, lieber Roland, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir in die Kodiak 100 reingucken durften für die Einblicke. Warum, weshalb, wieso? Wir waren ja immer neugierig, aber wenn du sagst, kein HPA, mega, vielen, vielen lieben Dank, dass wir gucken durften für die Infos. Weiter eine erfolgreiche, schöne Messe für euch. Und wir sagen Dankeschön.
Eins noch.
Hau raus.
Unsere Afrika-Tour.
Oh mein Goodness, ja. Haut raus. Ihr habt es gesehen, Roland hat die richtige Jacke an.
Genau.
Wer gibt mir jetzt die ganzen Infos über diese Tour?
Kodiak für Afrika. Wir können das ganz kurz umreißen. Aber ich will dir das Wort nicht wegnehmen.
Oh nein, nein, also das ist eure Reise. Ich weiß nur darüber Bescheid und habe es auf Instagram verfolgt.
Ja.
Also man kann, ich sage nur so viel. Und dann lasse ich den Roland erzählen. Man kann die auf Instagram verfolgen, auf IK, glaube ich, oder so.
Cody.IK100.
Ja, genau. Okay. Und da haben die das alles sehr, sehr schön dokumentiert. Da kann man auch sehen, was der Roland jetzt gleich beschreibt von diesen Tour.
Okay.
Ja.
Also, der Eigentümer von einer Kodiak hat sich zu eigen gemacht, durch diese Afrika-Umrundung auch ein bisschen was zurückzugeben, unter dem Motto Flight of Hope. Mhm. Das heißt also, in einer Spendenaktion Schulen zu unterstützen, die in den ärmsten Regionen Afrikas zu finden sind. Und dort haben wir, wie gesagt, Direkthilfe gemacht. Wir haben Hühnerfarmen gebaut, haben Brunnen gebohrt, Schulen direkt mit Geld unterstützt, mit Sportartikeln unterstützt, damit das Ganze auch ein bisschen ein Gesicht bekommt.
Mhm.
Und man kann auch heute immer noch eine Donation machen. Das ist also kein Projekt, was nur einmal stattgefunden hat, sondern das ist ein ständiges Hilfsprojekt, was dort derjenige, der die Kodiak besitzt, unterstützt und macht. Der hat also auch dahingehend auch schon mehrere Schulen davor unterstützt. Das ist jetzt keine Idee, die jetzt ganz neu geboren ist. Das Flugzeug hat es nur komplett verbunden, weil wir alle natürlich besuchen konnten. Und das haben wir auch gemacht. Und wie gesagt, auf dem Instagram-Account seid ihr eingeladen, da einmal drauf zu schauen. Und es ist sehr, sehr interessant. Es war eine sehr schöne Reise, mit der schönsten, was ich erlebt habe.
Okay. Hat stattgefunden
letztes Jahr.
Okay. Und ihr macht dieses Jahr nochmal?
Momentan ist nichts Neues
geplant. Nichts Neues, okay. Wo seid ihr langgeflogen? Erzähl.
Komplett Afrika. Ich bin leider erst in Ruanda eingestiegen, also das letzte Drittel, weil ich zeitmäßig einfach nicht anders konnte.
Ja.
Wir haben einen anderen Kollegen geschickt, der es damit begleitet hat, der auch weltweite Überführungen macht, also entsprechende Erfahrung auch vorhanden war. Und wir sind quasi über Spanien eingestiegen an der Westküste bis runter nach Südafrika und dann an der Ostküste im Wesentlichen wieder hoch.
Das ist ein spannendes Thema, weil Fliegen in Afrika stelle ich mir abenteuerlich vor, schon alleine wegen des Funks.
Ja, das ist schon ganz ordentlich. Also, aber es geht, das ist alles standardisiert, wie du weißt. Und also da gab es überhaupt gar keine Probleme.
Okay.
Ja. Cool. Die einzigen Probleme, die ab und zu mal auftauchen, sind unerwartete Verzögerungen mit Landegenehmigungen. Teilweise sind ja auch Kriegsgebiete dabei, wo man dann drüber muss. Und das ist eher so die Problematik. Ja, aber sonst mit der Sprache haut das überall hin, das ist überall englischsprachig. Gar kein Problem.
Den Kanal hauen wir euch unten rein in unsere Shownotes. Den findet ihr da. Dann könnt ihr gerne auch nochmal spenden. Ja, dann sieht man auch mal wieder, dass man in der allgemeinen Luftfahrt viel Gutes tun kann.
Das ist so.
Und nicht nur Lärm macht.
Genau.
Ihr Lieben, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns.
Na klar.
Ja, sicher.
Gerne.
Und weiter eine erfolgreiche Messe und many happy landings für euch.
Ja, für euch auch.
Danke.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke.
Hallo, herzlich willkommen live von der 30. Aero 2024 in Friedrichshafen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Johann.
Moin.
Wie geht's dir?
Wunderbar.
Super. Wo sind wir?
Wir sind auf dem Stand von FlyStO. Über die reden wir später noch.
Richtig, genau. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den Theo. Wunderschönen guten Morgen, Theo.
Guten Morgen.
Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, toll, wer ist denn Theo? Theo ist 33 Jahre jung, hat eine PPL mit IFA hinten dran. Er besitzt eine wunderschöne Piper Cherokee, an der er auch selber gerne schraubt. Er ist im Hauptfach ist er ITler und ja, er ist derjenige, der die DFS verklagt hat, die AIP rauszugeben, kostenlos. Und wir wollen heute einfach mal mit dir darüber sprechen, lieber Theo, wie es dazu kam, weil du bist, auf mich machst du einen sehr friedlichen Eindruck und du wirst uns sicherlich auch erklären können, wie diese Klage zustande gekommen ist. Und das wäre auch gleich eigentlich so die erste Frage, die wir an dich haben. Warum eine Klage? Hast du es erstmal schriftlich versucht, bei der DFS anzufragen? Wie kam das?
Ja, erstmal guten Morgen, vielen Dank, dass ich da sein darf heute. Gerne. Ich freue mich, nochmal im Podcast zu sein. Die letzte Aufnahme fürs Fliegermagazin ist schon eine Weile her und ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Auch die Klagen, es sind ja mehrere in Summe, die sind jetzt schon ein paar Jahre alt. Also die Angelegenheit ist nicht mehr ganz so frisch, aber immer noch aktuell, obwohl ja die DFS bzw. die Eisenschmidt vor einiger Zeit auch eine, ich sag mal, Light-Version der AIPVFA auch veröffentlicht hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich weiter bemüht und unterwegs. Und um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt gar nicht so den einen Moment, in dem das Ganze angefangen hat. Also den gibt es natürlich schon, gab den Tag, an dem alles begann, aber es gibt kein Ereignis, jetzt ein spezifisches, wo man sagt, das war jetzt der Auslöser. Ich würde mich grundsätzlich als jemand beschreiben, der sehr motiviert und engagiert ist in der Community, also vor allem in der General Aviation hier. Und ich denke, das Thema AIP und AIP-VFA und auch die NFL, die ja um dies mehr auch geht, das ist einfach so ein, ich sag mal, seit Jahren ja ein Dauerbrenner. Ja? Wie kommt man da ran? Wie sind die zugänglich? Und für mich war so der Startschuss ein bisschen die Mitgliedschaft auch in verschiedenen Luftsportclubs im Ausland, also im EU-Ausland und auch viele Flüge in der Zeit ins EU-Ausland. Und da habe ich einfach gesehen, wie einfach das in vielen anderen Ländern ist. Ja? Nehmen wir die Niederlande, nehmen wir Schweden als Beispiel, wo die AIP und auch alle relevanten Unterlagen einfach auf der Website verfügbar sind. Ja, das geht weiter, dass viele Länder auch die meteorologischen Informationen, also das Wetterbriefing, einfach mit Login kostenlos zur Verfügung stellen. Und ich finde wichtig, gerade auch im Interesse der vielen Pilotinnen und Piloten, die auch vielleicht nicht so viel fliegen, die vielleicht auch jede Flugstunde eisern ersparen müssen, ja, und im Verein unterwegs sind, dass denen eben dieser Zugang so einfach wie möglich und auch so kostenfrei wie möglich ermöglicht wird. Ja. Und da stehen wir jetzt noch heute mit Teilerfolg, würde ich sagen, aber immer noch gut unterwegs.
Jetzt hast es ja gesagt, der Zugang muss erleichtert werden. Die DFS erwidert ja dann gerne, der Zugang war schon immer da, du musst einfach nur auf den Flugplatz gehen, da liegt die AIP, das kannst du dir ganz günstig kopieren. Oder du rufst beim AIS an, die schicken dir das alles, was du brauchst. Warum dann mehr?
Also ich glaube, da ist wichtig, nochmal über die Frage der Zugänglichkeit zu sprechen. Also ich sage immer gerne freier Zugang. Und mit freiem Zugang meine ich mehrere Dinge. Da geht es nicht nur um die Frage, was kostet der Zugang, sondern auch, wie erfolgt der Zugang. Und diese Antwort oder diese Erwiderung oder das Argument, dass ich könnte jetzt im Flugplatz gehen und mir das da kopieren, das ist 2023 oder 2024, wo das ja das Thema war im letzten Jahr, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Das ist das eine. Die meisten Pilotinnen und Piloten machen die Flugvorbereitung mit Apps, digital am Computer zu Hause. Niemand fährt zum Flugplatz, teilweise eine Stunde, kopiert sich 3 Anflugblätter und fährt wieder zurück, 2 Tage vorher, um dann vielleicht nochmal hinzufahren, weil er was vergessen hat oder sie. Genau, und dann muss man ja einfach realistisch sehen, dass, das werdet ihr sicherlich wissen als aktive Piloten, dass viele kleine Flugplätze, die haben keinen Flugvorbereitungsraum. Und wenn es den gibt, dann funktioniert der Drucker nicht oder der Rechner ist schon 100 Jahre nicht mehr eingeschaltet worden. Das existiert höchstens noch auf dem Papier als Anforderung, vielleicht in der Genehmigung von Flugplätzen. Aber da gibt es, mir fallen spontan wirklich ganz, ganz wenige große Verkehrslandeplätze ein, die das noch professionell unterhalten. Aber der klassische Sonderlandeplatz, kleine Verkehrslandeplätze, der hat das nicht mehr. Kurzum, wir müssen uns überlegen, wie kommt der Pilot an diese Daten? Und das braucht Formate, die 2024 jetzt auch passend sind. Ja.
Stelle ich mir das so vor, du bist an die DFS rangetreten, hast gesagt, liebe DFS, ich bin Theo, ich bin Pilot, es wird überall frei zugänglich zur Verfügung gestellt, mach das doch bitte auch. Und dann hat die DFS zu dir gesagt, nee, lieber Theo, das machen wir nicht.
Ja, fast. Mit einer kleinen Fußnote, die man ergänzen muss, ist, ich habe die Anfrage an die DFS, oder grundsätzlich muss man vielleicht vorwegnehmen, dass klar ist, dass das ein kostenpflichtiges Produkt ist. Das heißt, da jetzt zu fragen, ob ich das gratis kriege, das ist schon ja offensichtlich wenig aussichtsreich. Was ich damals gemacht habe, ich habe eine Anfrage gestellt über die Plattform Frag den Staat, die vielleicht der eine oder andere kennt, die nicht nur für fliegerische Belange genutzt werden kann, sondern auch für alle anderen. Habe da eine Anfrage gestellt und gesagt, ich hätte gerne diese IP und diese NFL vom Datum XY, die hätte ich gerne. Und das wurde abgelehnt. Und daraufhin gab es auch in diesem Frag-den-Staat-Verfahren gab es noch einige Rückfragen und auch, ich sag mal, einen kleinen Schlagabtausch. Und da war klar schon von Anfang an, dass das ein Thema ist, was die DFS und auch die Tochter Eisenschmidt so ohne weiteres nicht aufgeben will. Ja? Also aufgeben im Sinne von nachgeben und da sagen, hey, da machen wir jetzt was und da sind wir motiviert und sehen, dass wir da auch auf Umsatz oder vielleicht auch auf Marktzugang oder auf Einfluss verzichten wollen. Ja?
Jetzt bist du bei dem Thema ja kein Einzelkämpfer, Gott sei Dank. Du sprichst ja für uns alle Piloten. Hast du auch Unterstützung von den Verbänden?
Genau, also das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das ist ja für mich hier kein persönlicher Kampf, den ich jetzt nur führe, weil ich glaube, dass das sinnvoll ist. Ich habe ganz, ganz viele, oder ich würde sagen, die Sache hat ganz, ganz viele Unterstützer. Das geht los bei der Eurocontrol, die sich in einem Papier sehr klar positioniert hat dazu. Das geht weiter über die Landesluftfahrtbehörden. Da gibt es vor allem die Behörde in Bremen, die sehr, sehr aktiv ist, im Rahmen eines sogenannten Bund-Länder-Fachausschusses Luftfahrt, ja, der die Landes- und Bundesbelange der Luftfahrt diskutiert, die sich sehr stark und sehr früh ausgesprochen haben für die Veröffentlichung. Dann gibt es die Verbände wie die AOPA, mit denen ich sehr, sehr viel im Austausch bin, aber auch die Verbände wie DULF, DAEC. Also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass unabhängig mal von der Pilotenschaft, die aus meiner Wahrnehmung heraus eh sehr nicht nur spendenbereit ist, sondern auch unterstützt in der Sache, dass auch aus der, ich sag mal, breiten Vertretung der Interessen oder Verbände es ein sehr, sehr starkes Momentum in die Richtung gibt. Ja. Und das ist das, was mich auch bestärkt da, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, weil letztendlich alle relevanten Stakeholder eigentlich sagen, hey, das, was ihr da macht, das ist richtig. Ja.
Wenn du jetzt aber sagst, du hast so viele Behörden hinter dir stehen, warum hat es deiner Person bedarft, um diesen Stein so ins Rollen zu bringen? Warum bist du die Galionsfigur geworden? Warum hat das nicht schon einer vor dir von den Verbänden oder von einer Behörde der DFS mitgeteilt, dass die gesagt haben, das muss kostenlos zur Verfügung stehen?
Ja, ich glaube, den Vorteil, den ich habe, ist, dass ich hier als Privatperson, als Pilot ausschließlich, ich sag mal, meine eigenen Interessen und die der Pilotengemeinschaft vertreten will und kann. Die Verbände zum Beispiel versuchen sehr stark auf dem politischen Weg natürlich aktiv zu sein, in Richtung der Ministerien, der politischen Vertreter. Die wollen sich diesen Gesprächskanal natürlich verständlicherweise nicht verbauen. Auf der anderen Seite aber auch die Behörden, die Landesbehörden, die natürlich auch, ich sag mal, abhängige Stakeholder vielleicht auch sind oder die auch im täglichen Geschäft miteinander oder im täglichen Austausch miteinander sind.
Jetzt haben wir gerade ein bisschen Kaffee verschüttet. Aber das ist nun mal, wenn man live auf Sendung ist, das passiert.
Genau, also kurzum, es gibt da viele Gründe, warum die einzelnen Unterstützer, will ich sie mal nennen, ja, sich schwer tun, da stark oder, ja, ich sag mal, auch pushy zu sein. Es geht weiter mit den Magazinen, die natürlich auch die Eisenschmidt beispielsweise als Anzeigenkunden haben, die dann durchaus interessiert und bereit sind, auch meine Artikel zu veröffentlichen oder im Podcast mit mir zu gehen. Aber ja, viele verschiedene Interessen natürlich auch berücksichtigen müssen. Ja. Mhm. Und am Ende ist es ja immer noch auch eine, unabhängig von der vielen Unterstützung und den Zusagen, ist das da immer natürlich auch eine Auseinandersetzung, wo es zwei Seiten gibt mit unterschiedlichen Meinungen und man natürlich verständlicherweise als Magazin und vielleicht sogar auch als Podcast durchaus berechtigterweise die andere Seite vielleicht auch nochmal hören sollte oder müsste oder muss oder will, ja, je nachdem, wie man sich da positioniert.
Ja. Jetzt gehen wir mal in die Verfahren. Wie ist denn dein erstes Verfahren gelaufen? Es ist ja noch am Laufen, ne?
Genau, also es sind alle Verfahren noch am Laufen und man muss da auch sagen, dass in den Verfahren der Sachgegenstand teilweise ein anderer ist, also AIP, WIFA ist ja ein Teil, dann die NFL, dann gibt es das in Kombination und auch die Verfahrensgegner sind unterschiedlicher Natur. Man muss ja in Deutschland, wenn man sich das unser System so ansieht, ja nicht, hat man ja nicht nur eine zweistellige Anzahl an Landesluftfahrtbehörden, es gibt auch verschiedene Zuständigkeiten. Es gibt die Eisenschmidt als Tochter der DFS, die DFS wiederum Tochter des Bundes, des Verkehrsministeriums, dann aber wiederum auch als Aufsichtsbehörde gibt es das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Also kurzum, es gibt auch verschiedene Stakeholder, die in meinen Verfahren dann zum Beispiel auch Klagegegner sind. Ja. Und grundsätzlich ist ja auch immer wichtig zu betonen, dass man nur dann klagen kann oder in der Regel nur dann klagen kann, ich bin kein Jurist, das vielleicht vorneweg, wenn man auch Betroffener ist. Das heißt, jetzt einfach mal so gegen irgendjemand klagen geht gar nicht, sondern man muss sich überlegen, okay, wo bin ich da betroffen von dieser Nichtverfügungstellung oder der ablehnenden Bescheide und dann gucken, wer hat eigentlich die Information oder wer ist der Herausgeber und dann konkret gucken, wer ist vielleicht auch die vertretende Behörde, Aufsichtsbehörde, und das ist dann auch der Klagegegner. Stand heute laufen die Klagen. Wir sind immer noch im juristischen Schlagabtausch mit Schriftsätzen und Ähnlichem. Und ich gehe davon aus, je nachdem, wie die Gerichte da unterwegs sind, dass wir hoffentlich auf absehbare Zeit dann auch in Verhandlungen und auch in Entscheidungen kommen.
Jetzt hat ja die DFS, ich glaube, es war kurz vor irgendeiner Verhandlung, dann irgendwann letztes Jahr ja die AEP rausgebracht. Und man hätte sagen können, ja, okay, dann habe ich ja mein Ziel erreicht, dann ziehe ich die Klage zurück und alles ist gut.
Ja.
Das hast du nicht gemacht. Warum?
Genau, also da kann man jetzt auch beliebig überlegen, warum die das gemacht haben, ja, und was da die Motivation war. Die einen sagen, das war jetzt natürlich wegen des öffentlichen Drucks und so und das konnte man nicht mehr halten. Die anderen sagen, das war eh geplant, dass das so passiert. Für mich ist relevant oder nochmal sehr wichtig, was wurde da veröffentlicht? Und da wurde zumindest zum allerersten Stand, also das, was als erste Version der AIP VFA online war, die hatte zunächst keine Suchfunktion. Das heißt, man musste sich mühsam durch die Inhaltsverzeichnisse durchklicken. Die hatte einen Disclaimer, also eine AGB unten drin, die ausschließlich gestattete, die Karten für nicht flugnavigatorische Zwecke einzusetzen. Also kurzum, für den Laien schwer einzuschätzen, wenn ich das jetzt nutze im Flug, was passiert dann, wenn ich einen Ramcheck oder wenn ich eine Kontrolle kriege. Auch bis heute stehen die Karten nur als PNGs zur Verfügung, also nicht als PDF, nicht in voller Auflösung. Und natürlich kann man die jetzt drucken und dann drucken als PDF. Also es gibt schon Möglichkeiten, quasi das nutzbar zu machen. Aber mir geht es ein bisschen um die Frage, welche Hürden oder Nicht-Hürden darf es da geben und darf die Eisenschmidt bzw. die DFS da aufbauen. Und etwas zu entwickeln, was darauf ausgelegt ist, dem Nutzer nicht zu ermöglichen, die Daten als PDF runterzuladen, erstmal nicht zu durchsuchen, das geht inzwischen, und dann so ein Disclaimer noch da auf die Website zu setzen, das ist kein, ich mache das zugänglich, das ist ein, ich mache das, weil es irgendwie notwendig ist oder weil es vielleicht muss, aber ich mache es eigentlich nicht gerne und ich will es eigentlich auch nicht. Und ich will eigentlich, dass andere Produkte gekauft werden oder andere Dienstleistungen gekauft werden, statt das. Ja. Und da ist für mich zwar die Karte per se verfügbar, die Information an sich ist da, aber eben dieser freie Zugang / die Nutzbarkeit für den normalen Piloten ist einfach nicht gegeben weiterhin. Ja. Und deswegen, und die NFL zudem sind nicht betroffen davon, und deswegen auch kein Zurückweichen in der Sache.
Ich muss gerade ein ganz klein bisschen ausholen. Du hast uns im Vorfeld der Messe angeschrieben, weil du unseren Podcast hörst und hast gesagt, ich bin derjenige, der die DFS verklagt hat. So, jetzt wissen wir ja, auf der Aero ist natürlich auch die Firma Eisenschmidt vertreten. Da sind der Johann und ich gestern am Stand gewesen und dann fiel der Name. Und dann ist bei mir der Blutdruck ganz kurz hochgegangen, weil ich gedacht habe, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, weil die beiden sind sich jetzt wahrscheinlich Spinnefeind. Oder begegnet ihr euch, also wenn man natürlich vor Gericht ist, ist man sich ja nicht ganz grün, ne? Oder es gibt eben Meinungsverschiedenheiten. Könnt ihr auf einer sachlichen, respektvollen Augenhöhe miteinander kommunizieren?
Ja, also das auf jeden Fall ja. Die Kommunikation mit allen Beteiligten ist weiterhin und war hier auch auf der Aero und dazu gleich noch mehr. Die ist auf Augenhöhe, die ist freundlich, man kennt sich, man weiß voneinander und man begegnet sich da auch mit dem Respekt. Ich denke, wichtig ist einfach auch nochmal zu verstehen, dass das ja natürlich ein Ministerium oder eine Tochter eines Ministeriums ganz anders auftreten muss, als ich das als Privatperson kann. Ich kann einfach mit euch sprechen. Ich habe mich natürlich auch im Vorfeld der Messe nochmal mit meinem Team, wir sind ja inzwischen auch ein kleines Team, nochmal abgestimmt, was was ist hier unsere Strategie und unsere Ziele, aber ich brauche hier keinen Anwalt neben mir, um jetzt zu überlegen, was ich hier sage oder auch was ich entscheide. Das ist natürlich jetzt bei einer Behörde anders. Die tun sich da, ich will nicht sagen schwer, aber die sind da gewissen Regularien unterworfen und Prinzipien, die können da nicht einfach beliebig tätig werden oder beliebige Aussagen treffen. Insofern ist das schon ein Unterschied, wie wir kommunizieren, aber, und das muss man allen Beteiligten wirklich auch nochmal sagen, ist ja der Umgang da sehr angenehm. Ich habe im Vorfeld von der ERO etwas gemacht, was ich eigentlich schon letztes Jahr machen wollte. Ich bin auf die DFS und die Eisenschmidt aktiv zugegangen. Ich habe eine Mail geschrieben und habe gesagt, ich würde euch gern treffen auf der ERO. Und das Gespräch hat auch gestern stattgefunden, am Stand der Eisenschmidt über eine Stunde gemeinsam über das Thema gesprochen. Nochmal versucht, so ein bisschen die persönliche Sichtweise meinerseits und auch die, ich sag mal, geschäftliche Sichtweise oder behördliche Sichtweise der DFS und der Eisenschmidt darzulegen. Und auch nochmal von unserer Seite oder von meiner Seite klar gemacht, dass es hier nicht per se um einen Rechtsstreit geht, sondern es geht um ein Ziel. Und das Ziel ist auch sehr klar abgesteckt und das Ziel fokussiert sich vor allem auf die Interessen des, ich sag mal, kleinen Piloten und weniger auf die kommerziellen oder politischen Themen oder vielleicht auch die Händler oder die Anbieter von EFB-Apps, ForeFlight, SkyDemon etc. Das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist diese Verfügbarkeit und da haben wir, beziehungsweise ich gestern der DFS und Eisenschmidt auch nochmal ein konkretes Angebot gemacht, da vielleicht auch abseits der juristischen Auseinandersetzung konstruktiv nach einer Lösung zu suchen. Und da bin ich jetzt gespannt. Ja. Die Kolleginnen und Kollegen haben das Thema mitgenommen und ich hoffe, dass wir da vielleicht jetzt noch einen alternativen Weg finden, neben dieser ganzen Klage und gerichtlichen Auseinandersetzung.
Das wäre ja eine schöne Lösung, wenn man aus einem Gegeneinander ein Zusammen machen könnte.
Genau, so. Und da müssen wir mal gucken. Also da sind natürlich meine Interessen erstmal simpler als die von verschiedenen Beteiligten auf der Gegenseite oder auf der Seite der DFS und der Eisenschmidt und kann ich heutzutage noch nicht abschätzen, wie erfolgsversprechend das ist, aber ich denke, die Gesprächsbereitschaft hat gezeigt, dass es durchaus ein Interesse gibt. Ja, am Ende glaube ich, wichtig hier, mein Fazit auch jetzt nach 2 Tagen ERO, ist, wir brauchen hier mehr Miteinander, mehr Kooperation in dieser doch recht kleinen Branche. Ja.
Unbedingt. Am Ende wollen wir ja alle sicher fliegen. Und da gehört halt eine gute Flugvorbereitung mit dazu. Ne?
Genau. Ein spannendes Thema, was vielleicht auch noch relevant ist und bei euch eurer Hörer relevant ist. Ich weiß nicht, inwieweit ihr schon euch mal auch mit EASA-Gesetzgebung und vor allem auch mit neuer zukünftiger EASA-Gesetzgebung auseinandergesetzt habt. Es gibt bei der EASA-Verfahren, eines davon ist ein sogenannter Notice. Es gibt eine sogenannte NPA, das ist ein Verfahren, um quasi neue Gesetzgebung einzuführen. Da gibt es aktuell eine NPA namens 2308, die sich mit der Frage der Standardisierung von AIS und ähnlichen Diensten auseinandersetzt. Da geht es um einmal eine Aktualisierung von SERA und auch eine Neugestaltung von Part AIS. Und da haben wir auch kommentiert, also man kann da auch als Bürger, als Pilot einfach Anträge einreichen und Änderungsvorschläge machen. Und da hoffen wir mit dieser Neugestaltung auch eine, ich sag mal, homogenere Definition und Anforderungen seitens EASA für das Thema AIP, NFL ist ja wirklich was speziell Deutsches, auch im europäischen Kontext zu kriegen. Ja, also auch da ist nochmal wichtig, auch die EASA sieht das Thema und möchte da Vereinheitlichung über die Mitgliedstaaten erreichen. Das ist wieder was uns bestärkt, weil wir eben sehen, dass noch ein weiterer Beteiligter, relevanter Beteiligter, muss man ja bei der EASA sagen, dass auch der das Thema auf dem Radar hatte.
Jetzt hast du ja den Teilerfolg der Teilveröffentlichung der AIP erreicht. Für den 0815-Flieger wie uns reicht das eigentlich. Warum ist dir das Thema NFL dann noch so wichtig?
Ja, die NFL sind ja für mich nochmal besonders wichtig, weil ich zum Beispiel auch Eigentümer eines Flugzeugs bin. Also ich bin Pilot-Owner, ich mache auch teilweise Pilot-Owner-Maintenance. Und gerade zum Beispiel, was die Themen Wartung angeht, ist das Thema NFL bis heute relevant. Pilot-Owner bin nicht nur ich, ja, sondern viele hier mit dem eigenen Flieger. Dank EASA, Part ML haben wir viele und weitreichende Möglichkeiten. Und auch die NFL sind da einfach schwer zu bekommen auf der einen Seite. Also ich muss ein teures Abo abschließen mit einem Jahrespreis oder einzelne PDFs für knapp 10 Euro kaufen. Es gibt lustigerweise auch die Möglichkeit, in Frankfurt bei der AIS anzurufen und sich einzelne PDFs schicken zu lassen, kostenlos. Man muss aber genau wissen, welches man haben will. Also wirklich die Nummer wissen, des Dokuments, was angefordert werden soll. Und das ist natürlich jetzt als Flugzeugeigner, der zum Beispiel im Wartungsbereich unterwegs ist, einfach schwierig. Ja, ich brauche eigentlich eine Volltextsuche. Ich muss wissen, was da an Dokumenten existiert, die da teilweise auch sehr lange Zeit, also jahrestechnisch zurückgehen. Und jetzt da als Owner ein teures Abo abzuschließen für vielleicht ein, zwei Dokumente im Jahr, das geht vielleicht noch für den einen oder anderen, aber wenn man jetzt auch guckt, dass das vielleicht auch Vereine betrifft, dass das viele einzelne Piloten betrifft, dann finde ich gerade auch dieser Einzelpreis von 9,90 Euro beispielsweise oder auch das Abo, das ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ich muss dazu sagen auch, ich habe auch der Eisenschmidt auch gestern im Gespräch nochmal gesagt, für mich ist kein Problem, wenn es Drittanbieter gibt, das sind ja genauso die Vorflights und Skydemons dieser Welt wie auch die Eisenschmidt, die dann beispielsweise Zusatzprodukte entwickeln, wo viel Entwicklungsaufwand, Entwicklungszeit und Kosten investiert wird, um dann nochmal eine extra Layer an Komfort einzuziehen, das vielleicht auf eine Smartphone-App zu bringen etc. Wobei es auch das im Ausland kostenlos gibt, muss man fairerweise sagen. Aber wirklich dieses Basisset an, ich kann ein PDF runterladen in hoher Auflösung, ich kann das durchsuchen, ich kann mich vielleicht auch per E-Mail subscriben, dass ich weiß, wann es da was Neues gibt. Das, finde ich, muss einfach da sein. Und deswegen auch dieses Thema NFL aus meiner Sicht genauso relevant, übrigens nicht nur für die Wartung, ist jetzt nur ein Beispiel, wie auch die IP.
Teilerfolge sind da, ganz klar. Oder andersrum gefragt, auf welcher Ebene ist das denn gerichtlich angesiedelt? Ist das noch Amtsgerichtsebene oder ist das schon beim Landgericht aufgehängt? Also
im Moment sind wir auf Verwaltungsgerichtsebene. Das ist ja Verwaltungsverfahren. Einmal in Langen, also in Darmstadt, beziehungsweise also am Dienstsitz quasi des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung. Und das andere Verfahren ist in Berlin, beim Verwaltungsgericht Berlin, weil der Verfahrensgegner da das Bundesverkehrsministerium ist. So, also zwei sehr unterschiedliche Gerichte. Ich persönlich bin erfreut gewesen, dass wir auch ein Verfahren in Berlin haben, weil das Berliner Verwaltungsgericht sehr stark informationsfreiheitsfreudig ist oder positiv diesen Themen gegenüber gesinnt, mehr als andere Gerichte. Und da müssen wir einfach mal sehen. Ich bin auch meine anwaltliche Vertretung ist sehr stark involviert im Bereich Informationsfreiheitsrechte. Also da gibt es ja andere Beispiele und das bringe ich auch ganz gerne immer. Viele kennen das, vielleicht den Bundesanzeiger. Auch da gab es eine ähnliche Situation, wie es aktuell bei uns hier gibt. Dann auch das Handelsregister. Das sind alles, sagen wir, staatliche oder teilstaatliche, hoheitliche, teilhoheitliche Veröffentlichungsplattformen, die inzwischen alle kostenfrei sind. Ja, weil auch da einfach das Prinzip sein muss, diese Informationen müssen kostenfrei verfügbar sein und da darf kein staatliches Tochterunternehmen oder ähnlich geartete Konstellation PDFs, und das ist für uns auch nochmal so ein wichtiger Punkt gewesen, dass ein PDF vervielfältigen, ja, das ist ja kein Thema mehr heutzutage. Ja, also ein Download anzubieten, da steckt kein Aufwand dahinter, und ob das einmal oder 500 Mal runtergeladen wird, das macht den Kohl nicht fett. Das war noch anders als früher, wirklich die AIPs als Papiersammlung, lose Blatt, einzeln zusammensortiert worden sind. Da war natürlich ein wirklicher, echter Aufwand dahinter. Ja. Genau.
Du hattest ganz zum Anfang des Gesprächs gesagt, dass es in anderen Ländern auch das Flugwetter frei zugänglich gibt. Ist die DWD die nächste, die sich jetzt warm anziehen müssen?
Ja und nein. Also grundsätzlich ist das natürlich jetzt hier auch kein Feldzug, um jetzt hier ein Thema nach dem anderen aufzurollen. Also das ist weder meine, dafür habe ich weder die Zeit noch auch die Lust. Ich denke, beim DWD ist die Situation auch rechtlich nochmal eine andere. Angeguckt haben wir uns das natürlich. Aber da ist die Lage deutlich klarer, was die gesetzlichen Vorgaben angeht und was auch die Kosten und auch den Aufwand zur Produktion der Daten angeht. Und das ist natürlich auch zu teilen auch richtig, dass natürlich da sehr viel auch noch, ich sag mal, menschliche Wetterberatung oder Einschätzung von Wetterinformationen passiert. Und das jetzt nicht nur per se, also viel ist natürlich einfach Vorhersagemodelle oder Automatisierung, die da auch eine Rolle spielt, aber viel ist eben auch noch tatsächlich ein persönliches Produkt, in Anführungsstrichen. Also ich würde das begrüßen, bin aber auch da jetzt bis heute nicht in Gesprächen mit dem DWD, wenn das passieren würde, ist jetzt aber auch wirklich nicht Fokus gerade, und wir gucken jetzt auch erstmal, dass wir die Themen IP und NFL über die Bühne bekommen, aber ich denke schon, dass man eben im Ausland, meine Beispiele sind da eben immer die Niederlande, Schweden oder auch Österreich, einfach sieht, wie Fliegerei, also wie Barrieren in der Fliegerei abgebaut werden, gerade in Zeiten wie diesen, wo die Dinge teurer werden, schwieriger zugänglich werden, es gibt weniger Nachwuchs in der Branche, Vereine haben Schwierigkeiten, Fluglehrer, Flugzeuge, Interessenten zu finden. Also gerade da zu gucken, wie kann man nicht nur unabhängig mal von aller Flugvorbereitung und von aller, von allen Einzelmedien, wie kann man in dieser Branche mehr Accessibility, also mehr Zugang ermöglichen, mehr Attraktivität erzeugen. Und was mein Beispiel auch oder zwei Beispiele, die ich auch immer gerne bringe, wenn ich jetzt ein Pilot aus Frankreich bin und hier nach Deutschland fliegen will, ja, dann ist natürlich das schon eine große Hürde, ja, dass ich diese Medien erstmal kaufen muss. Ich muss mir Zugänge erstellen. Und in anderen Ländern habe ich eine Website, die ist per Default auf Englisch. Da kann ich direkt ohne Login suchen. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja. So.
Wir haben das festgestellt, als wir nach Tschechien geflogen sind, dass das, wie du eben gesagt hast, total zugänglich ist, frei. Ich bin ja ein großer Freund der Fliegerei in Amerika geworden mit meiner Lizenz. Da hat man das Wetter dann eben kostenlos, weil der Amerikaner dann eben sagt oder die FAA eben sagt, wenn unsere Piloten diese Vorgabe haben, eine Wettervorbereitung zu machen, dann muss das auch kostenlos einfach zur Verfügung stehen. Und die Frage jetzt nochmal, wenn man jetzt im Gespräch mit der DFS und mit der Eisenschmidt ist, ist da vielleicht im Nebensatz vielleicht so die Anmerkung gefallen, Mensch, mach doch diesen letzten kleinen 2%-Schritt und dann...
Genau, klar. Also das ist ja das, was ich am Anfang sagte, das konkrete Angebot auch, dass wir konstruktiv dazu sprechen, weil miteinander vor gegeneinander und konstruktive Lösungen vor gerichtlicher Auseinandersetzung und gerichtlicher Entscheidung, die natürlich auch zu unseren Pilotenlasten, aber auch zu unserem Vorteil natürlich ausfallen kann. Und das wäre auch ja mein erklärtes Ziel, dass wir jetzt diese letzten paar Prozent noch schaffen in beiden Bereichen, AIP und NFL, und dann eben auch diese anderen Auseinandersetzungen, die es noch mit anderen Beteiligten gibt, ich sagte Apps, ForeFlight, Co. und aber auch die anderen Händler, dass das Themen sind, die dann zumindest von meiner Seite vom Tisch sind. Ja, und vielleicht zu den USA, zu deinem Beispiel nochmal, also was ich da halt sehr schön finde, ist, dass diese Einführung von ADS-B in den USA, also das Mandat, dass jeder ADS-B haben muss, die ist zu Teilen passiert im Tausch gegen quasi Wetter und No-Terms via ADS-B, also FIS und TIS, und das ist einfach ein tolles Miteinander. Ja, da werden den Piloten neue Vorgaben auferlegt, die müssen Geld investieren, neue Transponder einrüsten, aber im Gegenzug sieht eine Behörde auch eine Notwendigkeit, zu sagen, hey, dann geben wir der Community auch was zurück und unterstützen euch. Das würde ich mir halt hier in Deutschland bzw. auch in Europa wünschen. Aber ja, ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg vor uns.
Ja, aber der Weg ist eingeschlagen, auch durch deinen Druck. Manchmal braucht es den Druck. Da möchte ich dir auch nochmal ganz persönlich dafür danken, dass du dich so engagierst, im Namen aller Piloten eigentlich. Und vor allen Dingen finde ich es auch wirklich toll, dass du jetzt die Hand ausgestreckt hast auf der Aero, dass ihr was zusammen macht. Ist dein Gefühl, dass dieser Streit jetzt beigelegt werden kann, oder glaubst du, du musst es weiter durchfechten?
Also meine große Hoffnung ist, dass wir da tatsächlich einen Kompromiss oder eine gütliche Einigung finden können. Ich denke, dass, und das bestätigt mich sehr, ist die breite Unterstützung aus der Branche und Community. Ja. Also dass eigentlich klar ist, da geht es jetzt nicht um den Eigenbrötler, der irgendein eigenes Thema durchsetzen und für sich erreichen möchte. Das gibt es ja auch öfter mal bei uns in Deutschland, ja, so Kandidaten, sondern dass hier wirklich klar ist, hier stehen eigentlich alle geschlossen hinter der Sache. Ich sage immer, es geht um die Sache, nicht um mich. Das ist relevant. Ja. Und das bestätigt uns, muss man ja vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, ich bin da nicht mehr alleine, wir sind inzwischen ein kleines Team. Das wäre auch anders nicht mehr möglich. Ja. Wir bekommen teilweise Schriftsätze von langer Länge, das alles zu lesen, zu bearbeiten, zu beantworten, zu kommentieren. Das ist Riesenaufwand, und das ist natürlich auch was, weswegen ich auch dann das Fazit in meinem Gesprächsangebot gezogen habe und gesagt habe, ich würde begrüßen, wenn wir uns also alle wieder auf die eigentlichen Themen, für die einen die Fliegerei, für die anderen die Flugsicherung oder die Dienstleistungen rund um die Fliegerei konzentrieren könnten. Und ja, insofern bin ich guter Dinge. Und ja, spätestens, ich denke, zur nächsten Aero, nächstes Jahr werden wir dann sehen, ja, wo wir stehen und was wir an Erfolgen hatten und auch, ja, wie, ja, wie auch dieses Gesprächsangebot oder auch die juristische Auseinandersetzung dann ausgegangen ist, in der Hoffnung, dass es dann auch soweit ist.
Theo, ich finde das toll, dass du so sachlich die Meinungsverschiedenheit mit der DFS und mit der Eisenschmidt betrachtest. Ich finde das toll, dass du dennoch auf deine, ja, Gerichtsgegner so zugehst und das Gespräch mit ihnen suchst. Von meiner Seite auch vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dich für uns Piloten einsetzt. Viel Erfolg hier auf der Messe mit FlySTO. Was das ist, was dahinter steckt, der Johann hat es schon gesagt, werden wir jetzt auch gleich noch rauskriegen. Viel Erfolg auf der Messe, many happy landings für dich. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview.
Ja, Fritz, Johann, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich komme gerne wieder, ja, gerne auch zu anderen Themen. Und ich wünsche euch eine schöne Messe, viel Erfolg. Ja, und ich freue mich auf die Podcast-Folge dann im Podcast-Job.
Vielen Dank, Theo.